Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unser Briefkasten und geoökonomische Perspektive. Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat bei der im Präsidialgebäude veranstalteten Eröffnungszeremonie für Investitionen in erneuerbare Energien 2025 eine Rede gehalten. Erdogan erklärte, dass die Eröffnungen von Investitionen in erneuerbare Energien traditionell jedes Jahr im Frühjahr stattfinden. Er erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr Anlagen mit einer installierten Leistung von 6.818 Megawatt durch Investitionen in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar in Betrieb genommen wurden. Heute sei man stolz darauf, die im Jahr 2025 fertiggestellten Stromerzeugungsanlagen offiziell zu eröffnen. Staatspräsident Erdogan betonte, dass sich die Rolle Türkis als regionales Energiezentrum und Energiedrehscheibe von Tag zu Tag weiter stärke. Weiter sagte Erdogan, die Eigenschaft Türkis als Energiezentrum und Energieknotenpunkt ihrer Region wird immer stärker. In der vergangenen Woche haben wir zum zweiten Mal den Istanbuler Gipfel für natürliche Ressourcen veranstaltet, bei dem renommierte Experten und führende Persönlichkeiten ihres Fachgebiets zusammenkommen. IRIS 2026 bot die Gelegenheit, aktuelle Themen in den Bereichen Energie, Bergbau, kritische Mineralien und Kohlenwasserstoffe zu erörtern. Besonders vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen wird sehr deutlich, dass Türkiye im Energiebereich zum Schwerpunktzentrum ihrer Region geworden ist. Sowohl die in letzter Zeit in der internationalen Presse veröffentlichten Artikel als auch Fachleute, die den Energiesektor sehr gut kennen, heben den stetig wachsenden strategischen Wert unseres Landes hervor, so Erdogan.
Vizepräsident Cevdet Yılmaz ist in die turkmenische Hauptstadt Aşgabat gereist, um an der 9. Sitzung der gemeinsamen Wirtschaftskommission Turkmenistan-Türkiye teilzunehmen und verschiedene offizielle Kontakte zu führen. Am internationalen Flughafen von Aşgabat wurde Vizepräsident Yılmaz vom turkmenischen Minister für Handel und Außenwirtschaftsbeziehungen Nazar Halnazarovic Agahanov, dem türkischen Botschafter in Aşgabat Ahmet Demirok sowie weiteren Vertretern empfangen. Anschließend begab sich Yılmaz vom Flughafen zur Türkmenbaşı Ruhi Moschee, wo er sich von den zuständigen Verantwortlichen über die Moschee informieren ließ und ein Gebet verrichtete. Zudem überreichte er dem Imam der Moschee einen Koran, der von Präsident Erdogan als Geschenk für die Moschee übersandt worden war.
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die Gespräche mit dem Iran verliefen sehr gut und könnten bereits an diesem Wochenende zu Ergebnissen führen. Trump fügte hinzu, es könnte am Wochenende passieren. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hingegen sagte, es habe keine greifbaren Fortschritte gegeben, betonte aber, dass die Kommunikationskanäle zwischen beiden Seiten weiterhin offen seien. Trotz offizieller Erklärungen kam es im Nahen Osten zu gegenseitigen Raketenangriffen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, bei denen beide Seiten Stellungen des jeweils anderen ergriffen. Trump erklärte außerdem, er wolle die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran getrennt vom Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon führen.
US-Präsident Donald Trump wird im Juli am bevorstehenden NATO-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara teilnehmen, erklärte US-Außenminister Marco Rubio. Dies geschieht, obwohl der US-Präsident das Bündnis kritisiert und gleichzeitig enge Beziehungen zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterhält. Vor dem Auswärtigen Ausschuss bezeichnete Rubio das Treffen als das Wichtigste in der Geschichte der NATO und sagte, es gibt hier einige Dinge, die geklärt und behoben werden müssen. Er bekräftigte, dass die Vereinigten Staaten weiterhin zum Bündnis stehen und am Gipfel teilnehmen werden. der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der Libanon und Israel haben sich darauf geeinigt, ihre fragile Waffenruhe zu erneuern und sogenannte Pilotzonen einzurichten, in denen die libanesischen Streitkräfte die ausschließliche territoriale Kontrolle übernehmen werden, unter Ausschluss aller nichtstaatlichen Akteure. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die nach der vierten Runde der von den USA vermittelten Gespräche veröffentlicht wurde. Die Waffenruhe ist an eine vollständige Einstellung des Beschusses durch die Hisbollah gebunden, heißt es in der Erklärung. Zudem müssten alle ihre Kämpfer den Südlitani-Sektor verlassen. Die Parteien erklärten, dass diese Maßnahme den Weg zu einem umfassenden Friedens- und Sicherheitsabkommen ebnen könnten und vereinbarten, die Gespräche in der Woche ab dem 22. Juni wieder aufzunehmen.
Bei neuen israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Zivilschutzangaben am Donnerstag mindestens 9 Menschen getötet worden. Die israelische Luftwaffe habe im Morgengrauen mehrmals Gazastadt angegriffen, sagte Zivilschutzsprecher Mahmoud Bassal der Nachrichtenagentur AFP. Es habe mindestens 8 Todesopfer gegeben. Nach Krankenhausangaben wurden zudem mindestens 20 Menschen verletzt. Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums tötete Israel seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 73.000 Menschen in Gaza und verletzte mindestens 173.000 weitere. Etwa 90% der zivilen Infrastruktur im Gazastreifen wurden zerstört. Am 10. Oktober trat eine Waffenruhe auf Grundlage des US-Friedensplans in Kraft, die jedoch immer wieder gebrochen wird. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium wurden seitdem 930 Palästinenser getötet und 2850 weitere verletzt.
Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der darauf abzielt, die militärischen Maßnahmen von Donald Trump gegen den Iran zu stoppen. Die Abstimmung, die neben den Demokraten auch von 4 republikanischen Abgeordneten unterstützt wurde, endete mit 215 zu 208 Stimmen. Dieser Schritt zur Einschränkung der Kriegsbefugnisse, die wegen des Fehlens einer Zustimmung des Kongresses kritisiert wurden, gilt als 4. entsprechender Versuch des Repräsentantenhauses. Der verabschiedete Gesetzentwurf wird nun an den Senat weitergeleitet, in dem die Republikaner die Mehrheit haben. Selbst wenn der Senat dem Entwurf zustimmt, wird nicht erwartet, dass dadurch sämtliche militärische Aktivitäten vollständig eingestellt werden. Sollte Donald Trump von seinem Vetorecht Gebrauch machen, wäre für das Inkrafttreten des Gesetzes in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Der Senat hatte bereits im Mai einen ähnlichen Gesetzentwurf vorangebracht, ihn jedoch nicht zur endgültigen Abstimmung im Plenum gestellt. Der ranghöchste Demokrat im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, Gregory Meeks, bezeichnete die Abstimmung als wichtige parteiübergreifende Reaktion auf den von Donald Trump geführten rechtswidrigen und kostspieligen Krieg. Meeks erklärte, der Krieg habe die gesetzten Ziele nicht erreicht, die Treibstoffpreise im Inland erhöht und eine diplomatische Lösung für das iranische Atomprogramm erschwert.
Die Unzufriedenheit der Deutschen mit der deutschen Bundesregierung verfestigt sich nach einer aktuellen Umfrage, während die wirtschaftliche Lage immer schlechter eingeschätzt wird. Nur noch 13% bewerten die wirtschaftliche Lage in Deutschland positiv, 7 Prozentpunkte weniger als im Januar und so wenig wie zuletzt während der Eurokrise Ende der 2000er Jahre, wie die jüngste Befragung von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend ergab. Die deutliche Mehrheit, 85%, bewertet die gegenwärtige wirtschaftliche Lage in Deutschland als weniger gut oder schlecht. Die Wirtschaft hat Migration demnach als aktuell größtes Problem in Deutschland abgelöst. 27% nennen den Angaben zufolge die wirtschaftliche Lage als wichtigste Aufgabe für die Politik. Dahinter folgte Themenbereich Zuwanderung und Flucht, 21%. Auf Platz 3 wird soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bürgergeld, 18% genannt.
Die türkische Fußballnationalmannschaft hat ihre Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA aufgenommen. Im Trainingszentrum von Inter Miami in Fort Lauderdale leitete Nationaltrainer Vincenzo Montanelli am Mittwoch die erste Einheit mit seinem WM-Kader. Vor dem Turnierauftakt bestreitet Türkei am 6. Juni noch ein Testspiel gegen Venezuela. Montenelle hatte zuvor sein Aufgebot für die Endrunde bekannt gegeben. Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Hakan Çalhanoğlu sowie den Offensivspielern Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu und Barış Alper Yılmaz.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiye's hörten Sie Nachrichten.
Unser Briefkasten.
Liebe Freunde der Stimme von Türkiye in nah und fern, mit einem Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle herzlich willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Keçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Das Wetter in Ankara, die Wetterkapriolen halten an, auch in der vergangenen Woche hatten wir mal Regen, mal Sonnenschein und die Temperaturen lagen mal über 20, mal unter 20 Grad Celsius. Heute ist es 26 Grad Celsius warm tagsüber und 12 Grad in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 26 und 16. So ein großer Temperaturunterschied innerhalb einer Woche. Und nachts liegen die Temperaturen zwischen 12 und 9 Grad Celsius. Ich hoffe, Sie haben schönes Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen, liebe Freunde. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, vergangene Woche haben Sie vielleicht gestaunt, dass in der letzten Briefkastensendung im Monat Mai nicht die Geburtstagsgrüße kamen. Nun, ich habe mich im Briefkasten dafür entschuldigt und angekündigt, dass ich die Geburtstagsgrüße im Monat Mai erst diese Woche senden werde. Also holen wir das jetzt nach. Mit unserem lieben Freund Bernd Seiser wünschen wir Fatmir Jelegi, unserem Hörerfreund des albanischen Programms von der Stimme Türkiyes aus dem Kosovo, Hubert Lindner in Montan, Antoniette Kopal in Almere, Klaus Galow in Mannheim, Michael Heilmann in Holle, Heinz-Günther Essenbruch in Remscheid, Karl-Heinz Grüttner in Ehrenheim, Jörg Kopal in Almere, Rainer Schneider in Grefrath, Annemarie und Dieter Feltes in Pierbaum, Waldemar Krämer in Kerpen, Ulrich Peschken in Krefeld, Renate Winter in Heidenheim, Heinz Schulz in Frankfurt, Arnold Heiles in Heinerscheid, Daniel Kehler in Mönckeberg, Horst Czersowski in Sangerhausen, Ruth Schulze in Zwickau, Manfred Theil in Basel, Jürgen Martens in Enningen, Angelika Kaltbrenner in Hildesheim, Christoph Proft in Aachen und Peter Wilhelm Kassen in Heinsberg und Rita Schafheitle, die Ehefrau von unserem verstorbenen lieben Freund Helmut Schafheitle in Singen, zu ihrem neuen Geburtstag herzlich gratulieren. Ihnen alles, alles Gute. Wünschen ein langes, glückliches Leben mit ihren Lieben. Der liebe Bernd schreibt noch, zu ihrem 14. Hochzeitstag möchte ich gerne auch unseren Hörerclub-Mitgliedern Sabrina und Thomas in Altenkunstadt gratulieren. Sabrina konnte im Mai auch ihr 7-jähriges Programmjubiläum als Intendantin von Korches Radio begehen und bleibt als Hörerclub-Sekretärin sehr wichtig für den RTI-Hörerclub Ottenau. Noch ein Glückwunsch zum Tag des Radios in Türkiye vom 5. Mai 1927, als es die erste Radiosendung in Türkiye gab. Ja, meine lieben Freunde, am Ende der Sendung kommt ein schönes Lied für die Geburtstagskinder im Monat Mai und an alle Freunde, die irgendwelchen anderen Grund zum Feiern hatten. Meine lieben Freunde, unseren Briefkasten öffnen wir diese Woche in Graal-Müritz mit unserem lieben Freund Winfried Schmidt. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit ihm und er hat sicherlich auch einen leckeren Kuchen für uns. Unser lieber Freund schreibt uns, Nahava, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Dr. Ufuk Keçim, am 3. Mai, Tag der Pressefreiheit, war die 17.30 Uhr UTC-Sendung gut verständlich störungsfrei. Das April-Geburtstagslied zum Schutz der Umwelt, wir haben eine einzigartige Welt, präsentiert durch Neffe und Nichten, lasst wieder besonders aufhorchen, zusammen mit Tagebuch Palästina. Wir müssen also die Erde zukunftsfähig übergeben, endlich friedensfähig werden. Und wie schon im Buch Micha 4,3, angekündigt, die Schwerter zu Flugscharen machen für das Überleben der Menschheit. Das wurde unter anderem auch am 4. April durch Osterfriedensdemo in Rostock bekräftigt, nicht nur mit Rede des 17-jährigen Jonathan. Das DDR-Friedensbewegungssymbol mit Abbild entsprechender Bronzeskulptur, die 1959 von Sowjetunion an UNO für Garten des Hauptgebäudes in New York City übergeben wurde, ist immer noch aktuell. Durch Abrüstungsaktivitäten in 1980er Jahren wurde die friedliche deutsche Wiedervereinigung 1990 eingeleitet. DDR-Staatschef Honecker kam zur Einsicht, dass Nuklearwaffen und Trägersysteme, Mittelschreckenraketen, nicht mehr Sicherheit bedeuten. Das Teufelszeug muss weg, sagte er zu Journalisten. Und Professor Manfred von Ardenne sprach über Forschungsansatz am Institut Dresden zum Verarbeiten der Sprengköpfe zu Brennstäbe für Kernkraftwerke zur friedlichen Umnutzung. Honecker hat seine alte Heimatstadt Saarbrücken besucht, auch dort mit Ministerpräsident Oskar Lafontaine gesprochen. Erste Ost-West-Städtepartnerschaften wurden realisiert. Wuppertal und Schwerin war eine der ersten. Diese wird kontinuierlich gepflegt. Auch für 2027 sind schon Maßnahmen in Vorbereitung, hat mir die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommern auf telefonische Anfrage gesagt. Aber auch die Friedensfreunde der niedersächsischen südwestmecklenburgischen Region Lüneburg, Lauenburg, Boitzenburg sind gemeinschaftlich weiter aktiv, waren auch in Rostock, zumal die Region schon für August 1945 im Kernwaffenfadenkreuz war. Die dann am 9. August 1945 über Nagasaki abgeworfen wurde, weil Nazi-Deutschland auch dank der sehr hart kämpfenden Ostfronten schon am 8. Mai 1945 bedingungslos kapituliert hatten. Jetzt hoffen wir auf Türkis Friedensvermittlungen, ähnlich Altbundespräsidenten Christian Wulff. Die Welt braucht Türkei mehr, als dass Türkei die Welt braucht. Die TRT-Kurzwellensender brachte dazu vor einigen Tagen ausführliche Nachrichten mit freundlichen Grüßen Winfried Schmidt, Anlage 5 Fotos, Rostock, 4.4.2026. Lieber Winfried Schmidt, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Ich finde es wirklich sehr bemerkenswert, dass Sie an Demonstrationen für Menschenrechte, Umweltschutz und Weltfrieden teilnehmen. Vielen Dank für die Fotos von diesen Demonstrationen. Krieg, bestialischer Massenmord, Umweltzerstörung, Not und Elend, Rüstungsmafia lacht. Die Wiedervereinigung Deutschlands haben wir von Türkei aus mit großem Interesse verfolgt damals. Deutschland hat das gut im Griff bekommen, denke ich. Natürlich gab es und gibt es immer wieder Unstimmigkeiten zwischen Bund und den neuen und alten Bundesländern und auch untereinander. Lieber Winfried, Wuppertal und Schwerin sind die ersten deutsch-deutschen Partnerstädte. Das wusste ich nicht. Wuppertal ist meine Heimatstadt in Deutschland. Schön. Darauf bin ich jetzt stolz. Lieber Winfried Schmidt, es freut mich wirklich sehr, dass das Lied von meinem Neffen und Nichten Ihnen gefallen hat. Es ist gut, dass Sie sich jetzt schon für Umweltschutz einsetzen, auch wenn es nur mit einem Lied ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße nach Graal-Müritz und bleiben Sie gesund, lieber Winfried Schmidt. Meine lieben Freunde, jetzt geht es weiter nach Leipzig. Hier wartet unser lieber Freund Dieter Leupold auf uns. Unser lieber Freund hat uns einen Empfangsbericht und einen Mitschnitt unserer englischsprachigen Sendung geschickt und schreibt uns: Hallo werte deutschsprachige TRT-Redaktion, Frau Ufuk-Getschem, habe heute Mittag den 14. Mai 2026 gegen 12.30 Uhr UTC das englische Programm von TRT auf 17.620 kHz sehr gut in Leipzig, Deutschland empfangen. Datum 14. Mai, SIMPO 55544, Empfänger DPEL CDP666 mit Teleskopantenne. Gibt es auch von der englischen Redaktion eine QSL-Karten? Habe heute nochmals das deutsche Programm mit meinem Internetradio, den Livestream und der Kurzwelle 15.350 kHz. Da ist Zeitdifferenz von 1:06 festgestellt. Habe heute die Hörerpostsendung gehört. Da ging es Namengebung des Fuchs. Da war mein Gewinnername zu hören. Es ging um Henry Norman Show. Der OM Manfred Korn hat ja ihr Land besucht. Er hat mich immer über seine Reise informiert, was er so alles erlebt hat und mir auch eigene Fotos geschickt. Das Schönste war so auch der Besuch des TRT-Funkhaus in Ankara. Mit freundlichen Grüßen sendet Dieter Leupold aus Leipzig. Anhang Video TRT Englisch plus 2 QSL-Karten. Lieber Dieter Leupold, vielen Dank für Ihren Empfangsbericht zu unserer englischsprachigen Sendung. Im Studio war meine liebe Kollegin Özden. Ja, auch die Empfangsberichte an die englische Redaktion werden mit QSL-Karten bestätigt. Ich habe natürlich Ihren Empfangsbericht an die englische Redaktion weitergeleitet. Lieber Dieter Leupold, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie an der Namensgebung für den Fuchs teilgenommen haben. Es hat Ihnen hoffentlich Spaß gemacht, nachzugrübeln, welcher Name dem Fuchs passen könnte. Ich gratuliere zu Ihrem Gewinn. Ja, der liebe Manfred Korn hat Türkiye und in diesem Rahmen auch TRT und die deutsche Redaktion besucht. Er wollte ja beim DX-Treffen in Mukdal darüber sprechen. Der liebe Manfred Korn hat mir ein Foto von Ihnen und der lieben Bihui geschickt. Ich finde, es ist ein sehr schönes Foto von zwei Kurzwellenpersönlichkeiten, die glücklich in die Kamera schauen. Schön, Dankeschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Leipzig und bleiben Sie gesund, lieber Dieter Leupold. Liebe Freunde, unsere nächste Station ist Helsburg. Hier besuchen wir unseren lieben Freund Dr. Daniel Winkelmann. Er schreibt uns: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Ufuk Geçim, merhaba, hallo Ufuk. Vielen lieben Dank für die Grüße und fürs Vorlesen und die QSL-Karten nebst Programmheft. Es hat ein wenig gedauert, bis ich mich wieder in Schreiblaune befinde. Eine Handvoll Todesfälle in der Familie und im näheren Bekanntenkreis und auch an Manuels 19. Geburtstag haben hier die emotionale Lage entsprechend eingefärbt. Also erst einmal noch alles Liebe, Glück und Gesundheit noch nachträglich zu deinem Geburtstag. Vielen Dank, lieber Daniel. Ich hatte noch das Gefühl des Besonderen an diesem Montag, aber eben nicht nur das. An deinem Geburtstag habe ich mal wieder bei der deutschen Botschaft in Buenos Aires angerufen. Im Grunde nicht viel Neues an Informationen, außer dass Manuel auch in Argentinien mit 18 und damit seit über einem Jahr volljährig ist. Aber auch, dass sich meine Frau möglicherweise in Abwesenheit hat scheiden lassen. Das geht wohl in Argentinien. Damit entsteht möglicherweise der groteske Zustand, dass sie vielleicht geschieden, ich aber noch verheiratet bin. Verstehe einer die Welt. Mit Michael Lindners Meinung zu politischen Themen bin ich nicht einverstanden. Es sind doch gerade diese Themen, aufgrund derer es sich lohnt, die Kurzwelle einzuschalten. So kann man wenigstens ein wenig dem umfassenden Echoraum der deutschen Medien und ihrer gestrafften Narrativlandschaft ausweichen. Ich persönlich bin TRT sehr dankbar für seine Berichterstattung zum Nahen Osten. Erst in den letzten Tagen war die Nachrichtenlage zur Sumud-Flottille hier nahezu nicht präsent. Dafür wurde in den deutschen Medien der Rettung von Wal Timi ordentlich Platz gewidmet worden. Und dann ist ja noch Waljahr, dieses Mal eines, in dem sich tatsächlich etwas ändern könnte, Stichwort AfD. Also ist den innenpolitischen Themen mit ihren Stürmen in den Wassergläsern natürlich viel zu viel Raum verpasst worden. Also Dank an Sender wie TRT, Al Jazeera, CGTN, Telesur und so weiter, die es durch ihre Sicht der Dinge ermöglichen, einen ausgewogenen Blick auf die Weltlage zu bekommen. Vielleicht könnt ihr ja mal das Thema Mikro-Targeting aus dem Bereich Propaganda und Manipulation auf die Themenliste setzen. Auf RRI, Radio Romania International, gab es da bereits einen kleineren Beitrag, der auch den funktechnischen Bereich gestreift hatte. Naja, aber das ist ja nur meine Meinung. Ich höre mir auch gerne die privaten Geschichten der einzelnen Mitglieder der Hörerfamilie an. Die meine war ja schließlich ebenfalls Thema. Die Hoffnung, Manuel noch vor seinem 18. so zu erreichen, hat sich zwar zerschlagen, aber er kann die Bemühungen seines Papas ja nachlesen und nachhören, sollte er sich einmal dafür interessieren. Zu den Simpo-Werten, die sind seit Samstag, den 2. Mai, wieder besser. Davor waren die Mittagssendungen auf 15.350 kHz tagelang vom Überhorizontradar verstümmelt und nicht zu verstehen. Wer das wohl war? Immerhin konnte man die anschließende Englischsendung auf 17.620 kHz gut empfangen. Mal sehen, wie das weitergeht. Also dann nochmals beste Grüße aus Südthüringen, Daniel. Lieber Dr. Daniel Winkelmann, ich danke dir sehr für die 4 Empfangsberichte zu unseren deutschsprachigen und 3 zu unseren englischsprachigen Sendungen, die wir mit unserer MyQSL-Karte bestätigen. Lieber Daniel, unsere Anteilnahme gilt dir und deiner Familie. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die verstorbenen Familienmitglieder und Bekannte in Frieden ruhen. Lieber Daniel, ja, auch ich verstehe manchmal die Welt nicht. Ich meine das mit der Scheidung. Ist das einseitig und ohne Wissen des Ehepartners möglich? Ich weiß nicht, wie es in Türkei ist. Andere Länder, andere Einstellung und Auffassung zu unterschiedlichen Themen. Lieber Daniel, ich finde es gut, dass nicht jeder die gleiche politische Auffassung vertritt. Jeder von uns kann eine andere politische Auffassung haben. Aber wenn es um Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Armut, Schutz von Kindern und Umweltschutz und so weiter geht, dann sollten wir die gleichen Werte vertreten. Diese Grundwerte dürfen sich von Geschlecht oder West und oder Ost oder Reich und Arm nicht unterscheiden. Aber leider ist das gegenwärtig so. Daher unterscheidet sich auch die Berichterstattung von Land zu Land. Der Buckelwal war auch ein wichtiges Thema in Türkei. Leider ist er tot. Ja, und die Lage in Palästina war und ist immer ein wichtiges Thema für Türkei. So wie Israel Staatsräson für Deutschland ist, ist die Lage der Palästinenser wie eine Staatsräson für Türkei. Deshalb wird über die Entwicklungen in der Region sehr, sehr ausführlich berichtet. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Heldburg und bleib gesund, lieber Daniel Winkelmann. Meine lieben Freunde, wollen wir jetzt einen lieben Freund in Dillingen besuchen? Ja genau, unseren lieben Freund Volker Wilschrey. Der liebe Volker hat uns wieder 5 Empfangsberichte geschickt und schreibt uns die folgenden Zeilen. Merhaba liebe Ufuk, wieder sind einige Empfangsberichte fertig geworden und es ist unglaublich, wie schnell die letzten Wochen wieder verflogen sind. Es ist, als hätte ich gestern meine letzte E-Mail geschrieben und nicht vor 4 Wochen. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei uns ist alles beim Alten. Wir haben für September eine mehrtägige Fahrt mit dem Bus in die niederländische Provinz Zeeland geplant und hoffen, dass Maries in dieser Zeit mitreisen kann. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage nach Dialekten in Türkei in der Briefkastensendung vom 16. April. Und auch danke für die schönen QSL-Karten mit wunderschönen Motiven. Für mich als Ansichtskartensammler eine doppelte Freude. Interviews mit meinem Hobbyfreund Manfred Korn habe ich sehr gerne gehört, war in Gedanken mit Manfred zusammen bei dir in Ankara. An dieser Stelle ganz herzlichen Gruß an Manfred. Hier meine heutigen Empfangsberichte 1651 bis 55. Empfänger Sony ICF SW 7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1. Empfang am 16. und 23. April um 17.30 Uhr UTC mit SIMPO 44333. Empfang am 30. April 17.30 Uhr UTC nachträglich über WWDXC gehört, dazu Empfangszeit nicht zu Hause. Empfang am 7. Mai um 17.30 Uhr UTC und am 14. Mai 11.30 Uhr UTC mit SIMPO 33232. Soweit meine Empfangsberichte über eine QSL-Karte, würde ich mich freuen. Damit verbleibe ich mit lieben Grüßen auch von Maries und Nadine, dein Volker. Lieber Volker Wilschrey, vielen Dank für deine 5 Empfangsberichte zu unseren Sendungen im April und Mai, die wir mit unseren April- und Mai-QSL-Karten bestätigen. Ich hoffe, die Motive gefallen dir. Lieber Volker, ich hoffe, dass die liebe Maries an der Reise Zeeland in den Niederlanden teilnehmen kann. Ja, lieber Volker, es freut mich, dass du die Gespräche mit unserem lieben Freund Manfred Korn hören konntest. Wir haben uns mit Manfred über viele, viele unterschiedliche Themen auch außer Kurzwelle unterhalten. Wir hatten uns vieles zu erzählen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass der liebe Manfred uns besucht hat. Natürlich warst du und auch andere Freunde in der Hörerfamilie bei unserem Treffen dabei. Ich weiß, dass die Postkarten bzw. Ansichtskarten immer einen besonderen Platz in deinem Leben haben. Schließlich hast du ja auch deine liebe Frau Maries dadurch kennengelernt. Ich wünsche euch, Lieben, noch viele, viele schöne, glückliche Jahre miteinander. Dann freut es mich auch, dass unsere QSL-Motive dir gefallen. Deine Postkarten- bzw. Ansichtskartensammlung ist sicherlich ein Rekord. Du hast ja schon an einige Radiosender und TV-Sender Interviews gegeben. Darauf bin ich wirklich auch sehr stolz. Ich wünsche dir, lieber Volker Wilschrey, alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße an Maries und Nadine und nach Dillingen und bleibt gesund, ihr Lieben. meine lieben Freunde, wen besuchen wir heute noch? Unseren lieben Freund Michael Lindner in Gera. Unser lieber Freund hat uns folgende Zeilen geschrieben. Liebe Ufuk, wie du siehst, der April macht wieder einmal, was er will. Eben noch Sonnenschein und im nächsten Moment geht gefühlt die Welt unter. Da bleibt nur zu hoffen, dass mein Brief nicht ebenfalls untergeht. Wäre wirklich schade um meine ganze Mühe. Ja, schon wieder Post von mir, obwohl ich dir erst vor 4 Tagen meine Nummer 6 geschickt habe. Aber diesmal trägt eindeutig TRT die Verantwortung. Gestern sind gleich 2 QSL-Karten bei mir eingetroffen, für die ich mich unbedingt bedanken möchte. Dass ich bei euch immer mit tollen Motiven rechnen kann, daran habe ich mich ja fast schon gewöhnt. Aber diesmal dachte ich wirklich, was ist denn das? Da strahlte mich plötzlich das Schloss des Meeres an. Ein traumhaftes Foto, das mich gedanklich sofort in eine andere Welt oder direkt in ein Flugzeug gebeamt hat. Und beim genaueren Hinsehen entdeckte ich ein echtes Kuriosum. Die Innenburg hat die Form eines dreiblättrigen Kleeblatts. Da frage ich mich natürlich, was hat sich Sultan Mehmed dabei gedacht, als er die Festung bauen ließ? Oder war das reiner Zufall? Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du seine Hoheit mal kurz fragen könntest. Wo ich gerade so ins Schwärmen über eure QSL-Motive gerate, habe ich noch eine Frage. Gibt es bei TRT ein alteingesessenes Spezialteam für die Auswahl der Motive oder entscheidet das der Zufallsgenerator des Universums? Und wie sieht es mit Hörervorschlägen aus? Werden diese berücksichtigt? Vielleicht könntest du ja einmal in der Hörerpost das komplette QSL-Thema ausführlich beleuchten. Das wäre bestimmt nicht nur für mich spannend. Und falls es kein Staatsgeheimnis ist, würde mich auch interessieren, welches Budget die TRT-Chefetage für die vielen QSL-Karten bereitstellt. Bestimmt nie genug, oder? So, gerade hat meine liebe Ute zum Mittagessen gerufen. Ein Ruf, dem man besser sofort folgt. Für mich heißt das Brief beenden und PC herunterfahren. Alles Gute und liebe Grüße nach Ankara, dein treuer und hoffnungslos verfallener Briefeschreiber Michael. Lieber Michael Lindner, schön wieder eine Nachricht von dir zu erhalten. Wie du siehst bzw. hörst, ist dein Brief nicht untergegangen. Es freut mich, lieber Michael, dass unsere QSL-Karte für Februar mit dem Kilit Bahir Kalesi Çanakkale-Motiv dir gefallen hat. Nun zu deiner Frage zu den QSL-Kartenmotiven der Stimme Türkiyes. Liebe Freunde, eine Zeit lang war die deutsche Redaktion für die QSL-Karten der Stimme Türkiyes zuständig. Ich weiß noch, dass ich oft beim Kulturministerium war, um mir Fotos anzuschauen, die wir eventuell als QSL-Kartenmotive benutzen konnten. Später war das die Aufgabe von mir und meinem lieben Kollegen Hakan. Mit der Zeit haben Grafiker diese Aufgabe übernommen. Sie gestalten die QSL-Karten, aber letztendlich entscheiden die Funktionäre, welche Motive als QSL-Karten gedruckt werden. Über das Budget kann ich mich nicht äußern, denn ich habe keine Informationen darüber erhalten. So, dann sind wir jetzt in Çanakkale angelangt, wo sich die Kilit Bahir Kalesi, das Motiv der QSL-Karte für Februar 2026, befindet. Die Kilit Bahir Kalesi, also die Festung des Meeresschlosses, wurde im Jahre 1462 an der europäischen Küste der Dardanellen errichtet. Die Kilit Bahir Kalesi befindet sich im Dorf Kilit Bahir im Landkreis Ecevabat. Die Festung wurde von Mehmet II., auch als Sultan Mehmet der Eroberer bekannt, während der Belagerung Istanbuls an der engsten Stelle der Dardanellen gegenüber der Çimenlik Kalesi errichtet, um zu verhindern, dass europäische Staaten dem Byzantinischen Reich Hilfe leisten konnten. Es ist bekannt, dass der Sancak Bey von Gallipoli, Yakup Bey, die Bauarbeiten leitete. Es wird angenommen, dass die Festung von dem bedeutenden Architekten der Fatihszeit, also Erobererzeit, Muslihiddin, erbaut wurde. Der Hauptzweck der Festung bestand darin, die Sicherheit der Meerenge zu gewährleisten, den Schiffsverkehr zu kontrollieren und mögliche Angriffe abzuwehren. Die Festung wurde mit 30 Kanonen ausgestattet, sodass die 1250 Meter breite Meerenge in Reichweite der Geschütze lag. Im Jahre 1551 wurde sie von Süleyman I. mit dem Sarı-Turm und neuen Befestigungsmauern verstärkt. Während des andauernden Kretischen Krieges mit Venedig wurde Kilit Bahir erneut ausgebaut. Im 18. Jahrhundert wurde die Festung unter Anleitung französischer Offiziere erweitert. Während der Napoleonkriege ließ Selim III. Die Anlage erneut restaurieren. Auch in der Regierungszeit von Abdülhamid II. Wurden Wartungs- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Die Festung ist 220 Meter lang und 120 Meter breit. Die Mauern besitzen drei nahezu kreisförmige Bastionen, wodurch der Grundriss der Festung die Form eines dreiblättrigen Kleeblatts erhält. Im Inneren befindet sich ein langer, dreieckiger Turm mit leicht gebogenen Wänden, der über drei Steinbrücken erreichbar ist. Dieser Turm ist 30 Meter hoch und besitzt 7 Stockwerke. Um die Hauptanlage herum befindet sich eine zweite, niedrigere Befestigungsmauer. Durch die zusätzlichen Mauern und den Turm, die in der Regierungszeit von Süleyman I. errichtet wurden, wurde die Festung nach Süden erweitert. Aus architektonischer Sicht besteht die Kilit-Bahil-Kalesse aus einem dreieckigen zentralen Turm, drei halbkreisförmigen Festungsmauern in Form eines dreiblättrigen Kleeblatts rund um den Turm, einer äußeren Befestigungsmauer und einem Wassergraben. Diese Struktur macht die Festung im Vergleich zu klassischen rechteckigen oder quadratischen Festungen einzigartig und besonders. Während der Zeit Süleymans des Prächtigen wurden an der Südseite ein neuer Turm sowie dreieckige Festungsmauern hinzugefügt. Durch diese Erweiterungen wurde auch der Begriff des Grabens umfassender definiert. Dies wurde zuerst von Ekrem Hakkı Ayverdi erkannt. Spätere Ausgrabungen bestätigten seine Vermutung. Die ursprüngliche architektonische Form bestand aus inneren und äußeren Mauern, dem zentralen Turm sowie einem Graben rund um die äußere Befestigung. Die äußeren Mauern sind 7 Meter hoch und zwischen 2,18 und 2,27 Meter breit. Auf den Mauern befinden sich 9 Türme, deren Höhe etwa 1,50 Meter beträgt. Der Graben besitzt eine Breite von 10 bis 12 Metern. Lieber Michael, so viel zu Kilit Bahir Kalesse. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gera und bleib gesund, lieber Michael Lindner. Jetzt kommen Ihre Briefe in Kurzform. Lars Gellermann, Hamburg. Unser lieber Freund hat uns 2 Empfangsberichte zu unseren Sendungen im April geschickt. Am 13. April empfing er unsere Abendsendung mit SIMPO 45454. Am 14. April die Mittagssendung mit SIMPO 5x3. Sein Empfänger ist Kordosen DX286 mit MLA 30 plus Loop Antenne. Er schreibt uns, euer Programm mit türkischer Popmusik war wieder einmal ein Genuss. Besonders interessant fand ich den lebhaften Bericht über die Region Chuvashin, die mir bisher völlig unbekannt war. Vielen Dank für diese lehrreiche Sendung. Danke für die Bestätigung meines Empfangsberichtes mit einer QSL-Karte. Freue ich mich. Und heute zur Mittagszeit konnte ich im deutschen Programm ein schönes Märchen hören. Vielen Dank für die angenehme Abwechslung vom Alltag. Peter Richard Basum, man kann Menschen verbieten, irgendwo hinzugehen, aber Radiowellen kennen keine Grenzen. Und Merhaba Heidika Türkiye, in Nordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr der Hebesatz von Grundsteuer B auf 1000% angehoben. Quelle WDR, in Deutschland konnte man noch nie mit Geld umgehen. 73 Selamlar. Franz Schanzer, Niederschrems, Österreich, Empfangsbericht Radio TRT Ankara, 21. Mai, 11.30 Uhr UTC, QRG 15.350 kHz, SIMPO 54544, RX Uniden CR 2021 mit Aktivantenne Yaesu, leichtes Fading. Wertes Team von Radio TRT, ich übersende wieder einen Empfangsbericht. Der Empfang war wieder gut. Das Gespräch mit Manfred Korn war äußerst interessant und aufschlussreich. Es hat mir sehr gut gefallen. Mit freundlichen Grüßen, Franz Schanzer. Ein lieber Gruß geht diese Woche an unseren lieben Freund Bernd Seiser in Ottenau. Er hat mit einem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne die Mittagssendung am 7. Mai mit SIMPO 34343 und am 21. Mai mit SIMPO 44343 empfangen. Noch ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Siddhartha Bhattacharjee nach Indien. Er hat unsere Mittagssendung zwischen 16. und 21. März mit SIO 433 empfangen. Sein Empfänger ist ein X-Data 808 mit Loop-Antenne. Noch ein lieber Gruß geht an unseren lieben Freund Marcel Gogolin in Mainz. Unser lieber Freund hat uns seine Empfangsberichte zu unserer Mittagssendung im Juni und Juli 2025 geschickt, die er ausnahmslos mit SIMPO 5x3 empfing. Sein Empfänger ist ein WE216M mit Teleskopantenne. Weitere Post haben wir erhalten von Hans-Jürg Sondermann in Wilhelmshaven und Manfred Korn in Stuttgart. Liebe Freunde, eure Briefe kommen in der nächsten Briefkastensendung. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkiyes, wollen wir jetzt den Geburtstagskindern im Mai noch einmal zum Geburtstag gratulieren. Ihnen allen ein schönes, langes Leben mit Ihren Lieben wünschen. Und ich schenke den Geburtstagskindern ein Lied der türkischen klassischen Musik. Der Titel lautet Yüzüm Şen, was so viel bedeutet wie Mein Gesicht ist fröhlich oder heiter. Mein Gesicht ist fröhlich, meine Erinnerung fröhlich, meine Runde fröhlich, mein Ort ein Rosengarten. Meine Zunge ist fröhlich, mein Gefährte fröhlich, mein Kopf fröhlich, auch mein Atem lichtvoll. Wie sollte mein Herz nicht fröhlich sein in diesem Fest der Freude und des Genusses? Der Trinkende ist fröhlich, der Singende fröhlich, der Zuhörende fröhlich, Freund wie Fremder fröhlich. Dieses schöne Lied hat auch eine schöne Geschichte. Atatürk, der Gründer der türkischen Republik, lud Wissenschaftler, Bauern, Journalisten, Ärzte und Künstler und zum Palast Çankaya ein und er unterhielt sich mit seinen Gästen über unterschiedliche Themen und dabei wurde auch gesungen. Atatürk mochte den Komponisten und Textschreiber Biman Efendi sehr und hörte seine Lieder mit großem Vergnügen. Eines Tages fragt Atatürk ihn bei einem ähnlichen Treffen im Palais Çankaya: »Herr Biman, Ihre Lieder sind wirklich sehr schön, doch sie drücken immer Traurigkeit aus. Haben Sie vielleicht auch eine fröhliche Komposition?« Daraufhin komponierte der Künstler dieses Werk. Atatürk gefiel das Stück sehr und er ehrte Biman Efendi mit dem Nachnamen Şen. Şen bedeutet fröhlich oder heiter, liebe Freunde. Hafız Burhan interpretiert dieses sehr beliebte Lied und ich hoffe, dass dieses schöne Lied uns allen gefällt. Ich wünsche allen Freunden alles, alles Gute und Gesundheit bis zur nächsten Briefkastensendung am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz. Mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie nicht, liebe Freunde, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Gitsche moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşça kalın.
Yüzüm şen, hatıram şen, meclisin şen, mevkiin gül şen. Yüzüm şen, hatıram şen, meclisin şen, mevkiin gül şen. Dilim şen, hem nemim şen, hem senin şen, hem de memnun şen. Dilim şen, hem revim şen, hem senin şen, hem de memnun şen. Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmi şu yüzlerde. Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezmini şu işmetten. İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yarı akyar şen. İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yarı anlayan şen. Aşkın bana mazideki son hatıra olsun medene.
Briefkasten.
Geoökonomische Perspektive.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Programmreihe Geoökonomische Perspektive, in dem wir über Entwicklung jenseits von Grenzen, die Strategien hinter den Zahlen und die neuen Routen der Weltwirtschaft sprechen. Heute beschäftigen wir uns mit einer Entwicklung, die nicht nur die Produktionsbänder der Fabriken verändert, sondern auch die kritischen Rohstoffe, Mikrochips und Batterietechnologien, die diese Produktionslinien antreiben, in ein neues geoökonomisches Schachbrett verwandelt hat. Die Automobilindustrie ist längst nicht mehr nur ein Meisterwerk der Maschinenbaukunst. Sie ist zu einem Symbol staatlicher, wirtschaftlicher und technologischer Souveränitätsbestrebung geworden und zugleich zu einer strategischen Branche, in der sich die empfindlichsten Bruchlinien des Welthandels widerspiegeln. Gemeinsam werfen wir heute einen Blick auf die geoökonomischen Auswirkungen des großen Wandels in der Automobilindustrie und entschlüsseln die Architektur der neuen Lieferketten. Während die Automobilbranche noch versucht, die Folgen der Pandemie und der anschließenden geopolitischen Spannung zu überwinden, trat eine neue Herausforderung auf die Bühne, die die Produktion tiefgreifend erschütterte. Strukturelle Brüche in den Lieferketten. Früher bestimmten Hubraum und mechanische Qualität den Wert eines Fahrzeugs. Heute stehen wir vor regelrechten Computern auf Rädern. Software, Sensoren und insbesondere Halbleiterchips sind zum neuen Herzen der Automobilindustrie geworden. Die Auswirkungen der Pandemie und logistischer Engpässe schwächten die Liefernetzwerke finanziell und machten sie anfällig für globale Krisen. Doch welches Ausmaß hat dieses neue Investitions- und Produktionsumfeld erreicht und welche Risiken birgt es? Die Zahlen und Entwicklungen sind bemerkenswert. Hersteller, die jahrzehntelang nach dem Prinzip der Just-in-Time-Produktion arbeiteten und Lagerkosten minimierten, mussten ihre Produktion für Wochen einstellen, sobald nur ein Glied der Lieferkette ausfiel. Betrachtet man die globalen Lieferkettenprobleme der Automobilindustrie, so steht zunächst der Halbleitermangel im Mittelpunkt, der durch die zunehmende Digitalisierung der Fahrzeuge verschärft wurde. Unterbrechungen der Chipversorgung aus stark konzentrierten Produktionszentren wie Taiwan und Südkorea führten weltweit zu Produktionsausfällen in Milliardenhöhe. Gleichzeitig verdoppelten Spannungen rund um den Suezkanal sowie Störungen wichtiger Seehandelsrouten die Lieferzeiten von Komponenten und brachten die Produktionspläne vieler Werke durcheinander. Auf der anderen Seite steht der Ressourcennationalismus rund um strategische Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel, die für die Elektromobilität unverzichtbar sind. Diese Einschränkungen treiben die Hersteller in einen intensiven Wettlauf um neue Bezugsquellen. Während die Kontrolle über die Branche früher in traditionellen Zentren wie Detroit, Stuttgart oder Tokio lag, erleben wir heute eine geografische und strukturelle Verschiebung. Dieses neue Ökosystem, geprägt von globalen Eliten und Technologiekonzernen, steht im Zentrum eines umfassenden Einflusskampfes, der von Fußballvereinen bis hin zu Energieinfrastrukturen reicht. Der derzeit mächtigste Akteur und das wichtigste geoökonomische Gravitationszentrum dieser Entwicklung ist das asiatische Kapital und insbesondere Chinas Dominanz bei strategischen Rohstoffen. Wie wir in unserer Programme häufig betonen, nutzen Staaten ihre Rohstoffvorkommen und industrielle Stärke zunehmend als Instrument geopolitischer Einflussnahme. Bei Batterien, dem teuersten Bestandteil von Elektrofahrzeugen, kontrolliert China weite Teile der Wertschöpfungskette, von der Raffination der Rohstoffe bis hin zur Zellproduktion. Doch diese Entwicklung hat auch eine Schattenseite. Westliche Staaten sehen ihre industrielle Führungsrolle bedroht und reagieren mit neuen protektionistischen Maßnahmen. Das amerikanische Gesetz zur Inflationsbekämpfung mit milliardenschweren Förderprogrammen sowie die zusätzlichen Zölle der Europäischen Union auf chinesische Fahrzeuge sind deutliche Beispiele dafür. Ähnlich wie bei den Konzepten der souveränen künstlichen Intelligenz oder der souveränen Sportinvestition erleben wir nun eine Ära der souveränen Batterien und der Versorgungssicherheit. Staaten wollen nicht mehr nur Grenzen oder Energiekorridore kontrollieren, sondern auch die Verkehrsinfrastruktur, die zum Rückgrat des globalen Alltagslebens geworden ist. Dieser Wunsch nach Kontrolle und die zunehmende produktionistische Dynamik beschränken sich nicht nur auf den pazifischen Raum. Auch innerhalb Europas beobachten wir interessante geoökonomische Strategien und eine zunehmende Regionalisierung. Die Logik der Globalisierung, nach der dort produziert wurde, wo die Kosten am niedrigsten waren, wird zunehmend durch Konzepte wie Friendshoring oder Nearshoring ersetzt. Unternehmen verlagern ihre Lieferketten in geografisch nähere und politisch verlässlichere Regionen. Die globale Automobilindustrie befindet sich damit im Übergang von einem auf Effizienz ausgerichteten Logistikmodell zu einem neuen geoökonomischen Modell, das Sicherheit und Resilienz in den Mittelpunkt stellt. Doch dieses rasante Wachstum bringt erhebliche finanzielle und strukturelle Risiken mit sich. Regulierungsbehörden und Unternehmen, die lange Zeit auf freie Märkte und freien Handel vertrauten, sehen sich nun mit den Folgen steigender Kosten und geopolitischer Spannung konfrontiert. Auch hier macht sich das Risiko einer finanziellen Ansteckung bemerkbar. Sollte ein bedeutender Batteriehersteller oder Chipzulieferer infolge einer geopolitischen Krise seine Produktion einstellen, könnte dies einen Dominoeffekt auslösen und weltweit zahlreiche Automobilwerke sowie tausende Zulieferbetriebe in Schwierigkeiten bringen. Darüber hinaus gefährdet der technologische Wandel traditionelle Zulieferer von Verbrennungsmotorkomponenten. Viele kleinere Unternehmen, die sich nicht anpassen können, sehen sich mit Insolvenzrisiken und den daraus resultierenden Beschäftigungsverlusten konfrontiert. Doch wie nachhaltig und verlässlich sind diese neuen Investitionsstrategien tatsächlich? In der geoökonomischen Perspektive müssen wir auch die Frage der Eignung und Tragfähigkeit solcher Modelle stellen. Die hohen Kosten einer übermäßigen Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten oder Ländern haben die strategischen Fehlentscheidungen vieler Automobilkonzerne offengelegt. Zwar erscheint das Investitionsumfeld für Elektro- und autonome Fahrzeuge derzeit äußerst attraktiv, doch Verbraucher und lokale Gemeinschaften stehen den hohen Kosten und infrastrukturellen Herausforderungen dieses raschen Wandels oft kritisch gegenüber. Mehrere traditionsreiche Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter in Europa äußern zudem große Sorge darüber, dass Produktionskapazitäten zunehmend in andere Regionen oder in neue softwareorientierte Konsortien verlagert werden. Denn anders als in der klassischen Industrie werden Produktionsstätten von vielen dieser neuen Technologiegruppen nicht als langfristige Verantwortung gegenüber einer Gemeinschaft verstanden, sondern als digitale Vermögenswerte, die bei entsprechender Gewinnmaximierung wieder veräußert werden können. Heute haben wir versucht, wie sich die Produktionslinien der Automobilindustrie in ein gewaltiges geoökonomisches Labor verwandelt haben. Das Automobil ist längst mehr als Motorleistung und Fahrkomfort. Es ist die Schnittstelle von seltenen Rohstoffen, technologischer Souveränität, diplomatischen Strategien und globalen Handelskonflikten. Diese tiefgreifenden Veränderungen und Brüche in den Lieferketten besitzen das Potenzial, traditionelle industrielle Institutionen und Regelwerke grundlegend zu verändern. Sollte eine kleine Gruppe von Rohstoff- und Technologiekonsortien die globalen Chip- und Batterienetzwerke vollständig kontrollieren, würden nicht mehr die Regeln der freien Marktwirtschaft intakt vorgeben, sondern jene Akteure und die dahinterstehenden Machtzentren. Ähnlich wie im digitalen Nuklearzeitalter entstehen auch in der Industrie neue Machtgleichgewichte und Verwundbarkeiten. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge unserer geoökonomischen Perspektive angekommen. Wo immer Sie auf der Welt Sie uns hören, wir senden Ihnen unsere herzlichsten Grüße in der Hoffnung auf eine Zukunft in der Technologie, Produktion und Kapital mit ethischen Werten und nachhaltiger Entwicklung in Einklang stehen. Auf Wiederhören.
Geoökonomische Perspektive.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Leyer, Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.